Ich kann das nicht hören, ohne dass mir ein bisschen Kotze aus dem Mund kommt. Also ich finde, die Stimme auf dem Album ist so unerträglich. Ja? Ich kann ja nicht auf der einen Seite Dinge lesen und mich darüber freuen, dass wir Menschen geholfen haben, wenn es denen schlecht geht, und damit anerkennen, dass wir bei Menschen was bewegen. Und andererseits zu Themen, die so wichtig sind im Moment, wo wir jetzt an der Stelle noch Weichen umstellen können, mein Maul halten. Ich finde das nicht richtig. Mein Manager weint viele stille Tränen nachts, weil das für ihn sehr anstrengend ist, sein Team und mich da zusammenzubringen, damit ich die Scheiße abgebe. Ja? Zwei Augen, ob ich auf meinem Weg bereue. Sag mir, wie weit wir gehen. Lass uns sehen.
Vor mittlerweile fast 30 Jahren ärgerten sich zwei pubertäre Schüler im Düsseldorfer Rheinland, um sich dann doch zusammenzuraufen und den Vorgänger einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands zu gründen. Oi, 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 sag ich mal. Zuletzt zweimal in Folge die Albumcharts erobert, mehrere Goldplatten abgestaubt, Verlierer sehen anders aus, möchte man meinen. Wohin das Ganze nun noch gehen soll, wird er uns im Gespräch mit Anja Ressler und Andreas Links verraten und zudem beweisen, wie er sich im härtesten Musikquiz zwischen Krempe und Bienenbüttel schlägt. Hier ist unser heutiger Soundgast, Sammy Amara von den Broilers.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundgäste. Sammy ist da, die gute Anja ist da, Marc ist da. Und damit, schöne Grüße gehen raus. Danke, Marc, für dieses wunderbare Intro, der hier schon mal ein bisschen versucht hat, die Karriere ein bisschen anzureißen, über die wir heute natürlich reden wollen. Sammy, wie geht's dir denn?
Gut geht's mir, nachdem ich das jetzt hier gehört habe. Ich meine, Let's Get Ready to Rumble ist ein Scheißdreck dagegen. Also besser kann man ja irgendwie keinen Kampf beginnen, würde ich sagen.
Also keine Angst, von jetzt an geht's bergab. Das ist immer das besänftigende Intro. Jetzt kommen die knallharten Fragen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns heute, mit dir zu reden. Wollen natürlich über das Album reden, Puro Amor. Und wir wollen heute mal ein bisschen gucken, was wir aus dir so rauspressen können, wie das neue Album so klingen wird. Mhm. Vorher möchten wir aber starten mit unserer Rubrik Die persönliche Note, um ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen mit Musikgeschmack, um ein bisschen zu hören, was läuft denn bei uns gerade rauf und runter, welcher Song begleitet uns durch den Alltag. Ich fange mal wieder mit Rap an. Und zwar gibt es eine schöne Kollabo aus dem Jahr 2002 von Eminem und Nate Dogg namens Till I Collapse. Und der Song war in den letzten Wochen in den Schlagzeilen, in Anführungszeichen, weil es inzwischen der meistgestreamte Song ist, der nie eine Single war. Also es gibt weder ein Musikvideo dazu, noch wurde der als Single ausgekoppelt, liegt aber inzwischen bei 1 Milliarde Streams. Was einfach wieder ein krasser Meilenstein für Eminem natürlich ist. Ist aber auf jeden Fall ein Song, den man sich auch heute noch geben kann. Circa 20 Jahre, meine Güte, Eminem-Show ist 20 Jahre alt. Das ist gerade ein Song, der bei mir dadurch wieder ein bisschen hoch und runter läuft. Liebe Anja, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe im Gegensatz zu sonst jetzt auch mal wieder ein bisschen was Aktuelleres, was ich tatsächlich viel höre. Oder ganz vor kurzem hat Mackes, der junge Mann, den man auch von den Orsons vielleicht kennt, einen neuen Song rausgebracht. Der heißt 1-2-3-4. Und den finde ich super und den finde ich gut. Der hat Haltung, da sagt er was, er klingt toll. Und ihr wisst, ich bin, also ihr, damit meine ich Marc und Andreas, ihr wisst, ich bin Fan. Und jetzt wissen es auch alle anderen da draußen, den packe ich mit auf unsere persönliche Note-Playlist. Und finde ihn sehr gut. Passt auch in die Zeit, ist top aktuell.
Sammy, wie sieht's denn bei dir aus? Gibt's gerade irgendeinen Song, der bei dir morgens auf die Kopfhörer kommt oder der dich ein bisschen durch den Alltag gerade begleitet?
Muss es aktuell sein?
Nein.
Warte, es ist, mir fällt gerade nur der Name des Sängers ein. Justin ist der Name, der Song heißt Vengeance, Augenblick.
Natürlich. So.
Ich bin jetzt in mein CD-Kabuff gelaufen. New Model Army, Vengeance, ja. Ich würde sagen Anfang der 80er und ich höre den im Moment deswegen so gern, weil ich mich auch wegen der Interviews viel mit meinem Einstieg in die Punkwelt beschäftige. Und da gab es einen Sampler hier, Burning Ambition Teil 2. Und da gab es 4 Lieder am Ende und die waren alle verhältnismäßig düster und pathetisch. Und dieser Song Vengeance, ja, von New Model Army, oh, boah, das ist ein Knaller. Es gibt nicht nur 51 States of America. Also bitte auf die Liste.
Ist das so, wenn die Broilers ein neues Album zusammen machen, bist du dann jemand, der auch mal wieder in die alten Plattensammlungen geht und so ein bisschen überlegt, wo kommen wir eigentlich her? Was inspiriert mich so? Oder wo suchst du dir oder wo sucht ihr euch Inspiration für neue Musik?
Ich höre den ganzen Tag Musik. Das ist irgendwie fast manisch. Es heißt nicht immer, dass es laute Musik sein muss. Gerade in Zeiten, wo ich selber laute Musik mache, höre ich dann genau das Gegenteil. Ich höre ganz viel Jazz. Wenn es ganz, ganz, ganz schlimm ist und ich kurz vor Umfallen bin, läuft teilweise so Spa-Musik, ja, so Spa-Klänge auf Klangschalen rumkloppen und so. Ich glaube, dass da ganz viel Einfluss herkommt. Also nicht Jazz und Klangschalen, aber dass ich den ganzen Tag Musik höre. Und ich weiß nicht, ob wir das nennen dürfen, ob ihr mit Spotify verbunden seid oder nicht.
Nö.
Du darfst raus. Alles nennen, egal wo.
Es gibt
wo.
Bei diversen Streaming-Plattformen immer einen Mix der Woche, ja. Und je nachdem, welche Woche ich gerade hinter mir habe, was ich intensiv gehört habe, werden einem da Sachen vorgeschlagen. Und dieses Ding, das ist für mich Gold, das ist wie ein kuratierter Sampler von irgendeinem Roboter. Und der trifft so oft den Nerv. Ich entdecke so viel neue Musik. Also ich bin immer noch vollkommen aufgeregt und liebe Musik so sehr. Ich freue mich immer, neue Sachen zu entdecken, neue Genres auszuprobieren und zu hören. Das ist geil.
Hast du nicht Angst, jetzt gut, dass du es gerade ansprichst, weil ich habe manchmal Angst, dass ich meinen Algorithmus so schlecht trainiere, dass ich dann da Sachen vorgeschlagen bekomme, ja. die ich eigentlich nicht so cool finde und da aber für andere Sachen, die ich wahrscheinlich mega geil finden würde, da nicht mehr reinkommen.
Ich fühle das so sehr. Es ist so schlimm, eine Zeit lang habe ich meinen Account für die Tour auch zur Verfügung gestellt, für Backstage-Partys und da konnte jeder mal ran. Da war nur noch Mental Trio und sowas, als was die Bekloppten nach Feierabend im Backstage-Raum hören, um sich einen reinzuorgeln. Da war meine Playlist komplett zerschossen.
Also ich sag mal, seit wir diesen Podcast machen, ist mein Spotify, hört halt eine Woche lang Annette Louisiane, dann die Broilers, Revolverheld und zwischendurch dann noch Feuerwehrmann Sam zum Einschlafen. Ich glaube, der Computer weiß gerade gar nicht mehr. Ich stelle mir den so rauchend in irgendeinem Server in Kalifornien vor und ist komplett überfordert mit dem, was ich hören soll.
Ich muss sagen, so ein eklektischer Stil beim Musikgeschmack ist ja eigentlich was Geiles. Nur wenn du dazwischen dann auf einmal Stucki-Mann hier das Hörbuch vom Stuckrad-Barre hast, der da über Udo Lindenberg erzählt, dann ist dahi. Wenn du ein Hörbuch hörst in der Zeit, ist es da mittendrin und dann geht's vorbei.
Aber das ist schon trotzdem einfach faszinierend, wie gut die Algorithmen an sich dann schon funktionieren und so ein bisschen checken, okay, den Song hat er irgendwie 3-mal gehört, der war wohl irgendwie gut, mehr in diese Richtung. Mhm. Bist du dann so jemand, der das auch hört und da Inspiration für neue Musik rauszieht oder ist es eher so, dass ihr euch so einschließt und in der Band brainstormt und hinsetzt und Ideen mitbringt? Oder spielt ihr euch dann auch gegenseitig Musik vor und checkt mal, guck mal, die haben das so gemacht?
Also wir spielen uns auf jeden Fall gegenseitig Musik vor, das ist aber dann primär sogar privat, wenn wir sagen, hör dir das mal an, check das mal. Und wir sind auch sehr interessiert an dem Geschmack des anderen. Da gibt es immer natürlich gemeinsame Nenner, aber es gibt auch immer Extreme, die ein anderer dann reinbringt. Ich würde persönlich jetzt nicht so viel Rockabilly hören, aber Andi geht total steil, also unser Schlagzeuger Andi. Und doch schreibe ich ja die Lieder hier in meinem Kämmerchen, habe dann eine Vorstellung, bringen die mit und dann muss man immer gucken, was passiert mit dem, was ich alleine hier mache, was so eine gewisse Ästhetik hat, wenn das einmal durch den Bandfleischwolf gedreht wird. Das kann sich unter Umständen 180 Grad drehen. Und es gibt auch Sachen, die ich mega finde. Also es gibt von Tom Petty da ein paar Sachen, aber die kann ich nicht spielen. Da bin ich nicht talentiert genug. Ich kriege das mit der Gitarre nicht hin. Und wenn ich es dann probiere, klingt das so hölzern, dass ich es sein lassen muss. Das ist schade, aber maybe next record, wie man so sagt.
Wo wir gerade bei Eklektizismus sind, wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, den nennen wir das Gewürzregal. Und zwar deswegen, weil wir vorab immer einige Bands in sozusagen Gewürzfässchen packen, die wir dann unseren Gästen das Regal sozusagen vorschieben und sagen, nimm doch mal 3 Zutaten, von denen du sagen würdest, die haben mich oder meine Band oder die Musik meiner Band komplett beeinflusst oder vom Sound her ist es so ein Mix aus denen, die du hier hast. Siehst also jetzt vor dir mehrere kleine Gewürzdöschen und kannst auch sagen, ah, das ist leider, ihr seid komplett daneben gegriffen, deswegen gibt es auch noch das Fragezeichen, wo du irgendwas nennen kannst. Wir sagen mal gerne, nenn mal drei, wo du sagst, hier, das, der Mix aus diesen dreien könnte der unseren Sound beschreiben oder unsere Einflüsse.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es gibt einmal die, die ich gerne hätte, dann gibt es die tatsächliche und dann gibt es, glaube ich, die Mitte von beiden. Ich glaube, die Mitte von beiden, wenn man mal ehrlich ist, und es ist nichts Verwerfliches. Du packst dir da Bruce Springsteen raus, du nimmst die Toten Hosen und dann packst du noch, ich hätte es gern, wenn The Clash da stehen würden. Wegen mir kann da auch Sex Pistols stehen. Das wäre so, da wären alle happy mit. Aber bei der letzten Platte sollte es einen Song geben oder gab es einen Song, der hieß Gangster Gangster. Da haben wir natürlich Richtung NWA geschielt und sowohl die Elemente von ihrem Gangster-Song rausgenommen, als auch von dem Song der Specials, ja. Ist hier irgendeine Ska-Band bei? Die müsste man auch noch reinpacken. Ich glaube, das, was ich genannt habe, ist gut. Bruce Springsteen, Toten Hosen, The Clash, ja.
Und gerade, weil du jetzt auch sagst, die britischen Punk-Bands oder so, habt ihr eigentlich mal irgendwann mal vielleicht ganz am Anfang oder so mal überlegt, dass ihr auch vielleicht Englisch singen müsstet oder Englisch texten müsstet, weil das ja cool ist oder angesagter im Punk oder mehr Punk ist. Gab es das mal als Thema oder war das eigentlich nie ein Thema? War immer klar, wir machen deutsche Texte.
Wir haben, also als wir anfingen, das war ja 1992, wir waren 11, 12 Jahre alt.
Stimmt,
und dann,
das muss man dazu sagen.
Für immer her.
Gab es da schon Englisch eigentlich?
Da war sicherlich das, was uns am meisten umgehauen hat, Sex Pistols. Und dann haben wir auch Anarchy in the UK gecovert und haben es dann natürlich Anarchy in Kindergarten genannt, bla bla bla. Aber da wurde das in so einem Karate-Englisch gesungen. Ich kann mich aber nicht dran erinnern, dass wir bis auf eine einzige Ausnahme auf einem Demo jemals Englisch gesungen hätten. Was vielleicht daran liegt, dass die Hosen natürlich früh in unser Leben kamen. Und kurz bevor es Broilers gab, waren wir eine ganz klassische Deutsch-Punk-Band mit allen Themen, die es da nun mal so gibt. Und da waren die Schlachtrufe BRD-Sampler Role Model irgendwie. Und dementsprechend war es immer deutsch. Ich glaube, es gab so um die Jahrtausendwende, als wir so sehr Richtung der schwedischen Street-Punk-Bands geschielt haben auf dem Burning Heart-Label, gab es so einen Wunsch in uns, fuck, jetzt ein geiler Bandname, jetzt auf Englisch und dann vielleicht klingen wie Rancid aus Düsseldorf, so. Haben wir nie umgesetzt und ich retrospektiv bin ich froh, dass wir es so weiter durchgezogen haben. Weil selbst wenn ich gerne englische Filme und Serien gucke oder englischsprachige, könnte ich mich niemals so ausdrücken, weil mir die Raffinesse irgendwie fehlt. Die Metaphern könnte ich gar nicht bringen, ja. Also ich bin froh, dass es so ist, wie es ist.
Du hast gerade die Toten Hosen schon erwähnt. Schreibt mal so ein bisschen eure Beziehung zu den Toten Hosen. Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du früher auch Grafiken gemacht oder da Sachen designt für die Toten Hosen. Erzähl das mal.
Wenn man jetzt so in die harte oder in die Musik, in die Richtung blickt, wann wurde harte Musik für uns wichtig? Gab es da den Moment, wo ich auf MTV versehentlich in Headbangers Ball eingeschaltet habe. Das war so ist eine mittelalterliche Sendung, die gibt schon viele hundert Jahre nicht mehr. Und da lief dann, das ist eine Metal-Sendung offensichtlich, Headbangers Ball. Und da lief das Video von Thunderstruck von AC/DC. Das ist in so einem Knast gefilmt worden, ultra pathetisch, hat mich komplett abgeholt. Das heißt, in der Zeit habe ich dann New Kids on the Block, Michael Jackson und Vanilla Ice verlassen und bin zu der härteren Musik gegangen und habe durch irgendeinen Zufall bin ich an die Learning English Platte der Toten Hosen gekommen aus dem Jahr 1991 und auf dieser Platte covern die Hosen ihre alten Helden von Ramones, Shame 69 zu Vibrators und so weiter und so fort. Über diese Art habe ich mich dann in diese melodische Power verliebt, die der Punk eben hat und habe die Bands nachgekauft. Kam zu den Sex Pistols, die natürlich immer noch megamäßig aussehen, der Style hier, Sid Vicious mit den spiky Hairs und so weiter. Und eine Verkäuferin bei Karstadt in Düsseldorf-Garrat, das ist im Süden von Düsseldorf, ein ehemaliges Kaufhaus gewesen, die hat mir dann, weil ich da die CDs immer gekauft habe, empfohlen, ich soll mir doch mal von Toten Hosen, die auf dem Kreuzzug ins Glück holen. Die habe ich mir dann geholt, Doppel-CD, und die hat dann auf einmal so, fuck, die sind ja auch unabhängig von Learning English total gut. Ja, knüppelharter Fan geworden. irgendwann 1992 in der Altstadt gewesen mit Andi, unserem Schlagzeuger. Wir haben uns neue Martens gekauft oder wollten einfach kurz in Dr. Martens Laden vorbeigehen und uns diese Directions Haarfarben holen. Und da hat der Chef, der uns dann irgendwie auch ganz süß fand, gesagt, wisst ihr was, hier der Meurer, der Bassist von den Hosen, kommt gleich. Dann kann ich euch mal vorstellen. Haben wir natürlich Klecks in der Hose gehabt. Und Andi Meurer mit seiner Art, die er nun mal so hat, wie so ein Rotzblach, die Art hat er immer noch, geil. Er hat sich dann gefreut, uns zu sehen. Wir haben uns sehr stark gefreut, ihn zu sehen. Das war die erste Begegnung mit denen. Und ich glaube, 10, 15 Jahre später, keine Ahnung wie, kam, entweder habe ich das Management angefragt oder das Management kam irgendwie auf mich, kam das so zustande, dass ich T-Shirt-Designs gemacht habe. Der Manager hat gesagt, Moment mal, du hast ja auch eine Band. Wie kann das sein, dass ich das nicht mitbekomme, wenn ihr in Düsseldorf 2000, 3000 Leute auf euer Konzert zieht? Und 2010 kam das dann so zusammen, dass wir ins Management eingetreten sind. Und so hat sich der Kreis komplett geschlossen.
Ist das jetzt eine Frage, die mir spontan einfällt, wenn man so Bands hat, die so super synonym mit einer Stadt sind, wie es vielleicht, weiß ich nicht, also Grönemeyer wird man immer irgendwie mit Bochum irgendwie in Verbindung bringen, die Hosen vielleicht mit Düsseldorf. Ist das dann schwieriger, wenn man schon so eine Band quasi vorgesetzt bekommt, die in der Stadt, wo man auch selber ist, schon so quasi synonym mit der Stadt ist?
Schwieriger im Sinne von, du hast keine Alternative, keine Ausweichmöglichkeit.
Ja.
Für mich, da es ja mich total abgeholt hat, ist das nicht schwierig. Meine Schwester zum Beispiel hat Ärzte gehört. Ja, und unser Keyboarder kommt aus Oberhausen, der ist auch ein Ärztekind.
Das ist aber auch so eine alte Geschichte, oder? Ich weiß nicht, aber ich habe ich als Berlinerin eigentlich an der Stelle sagen muss, mir wurde auch mal ziemlich früh beigebracht, ich muss Ärzte-Fan sein, ich darf nicht Hosen-Fan sein, weil es geht ja aus lokalpatriotischer Sicht nicht mehr.
Ja.
Ich bin ganz froh, dass das jetzt nicht mehr so ist und dass man dann auch später irgendwann, so ein bisschen wie Oasis und Blur in den 90ern auch oder so, da musste sich immer für eine Sache entscheiden. Aber es ist doch, also hattet ihr das Gefühl, es war für euch mal irgendwie zum Nachteil oder so, weil es gibt ja schon eine große Punkband aus Düsseldorf, wahrscheinlich nicht, oder?
Nee. Es ist ja noch nicht mal so, dass ich sage, boah, es nervt mich, dass wir in einem Atemzug mit den Hosen genannt werden. Es wird mich für immer nicht nerven, weil ich für immer dankbar bin dafür. Ich glaube ganz, oder ich würde nichts drauf verwetten, dass ich diese Vita hätte oder den Weg gegangen wäre, wenn ich damals die Toten Hosenplatte nicht entdeckt hätte. Ja? Ich hatte keinen großen Bruder, keine große Schwester, die mir die Musik beigebracht hat. Und dementsprechend haben die Jungs das im doppelten Sinne übernommen. Ich betrachte die immer noch so ein bisschen wie große Brüder. Und ich weiß, wenn ich ein Problem hätte, könnte ich jeden von denen anrufen. Und das macht mich schon happy, ganz klar.
Das ist cool.
Ich überlege gerade, bei welchem Gast hatten wir das neulich hier im Podcast, der gesagt hat, er schreibt auch auf Instagram mit Campino. Das war gar nicht so lange her. Wem war das denn?
Das weiß ich jetzt gerade leider auch nicht mehr.
Das könnte tatsächlich jeder sein. Campi ist umtriebig.
Der ist so, ne? Der schreibt auch mal so Künstlern, ey, den Song von dir fand ich cool und gibt da
vielleicht
auch mal so
anderen Steffi, Künstlern. Vielleicht war es die Steffi
von Silbermond wahrscheinlich, ne? Ja.
Weil die mal in diesem Ost-West-Talk mal sitzen müssen.
Ah, stimmt.
Aber jetzt muss ich es leider doch fragen. Sammy, du kannst auch sagen, lass mich in Ruhe damit. Aber weil du gerade so schön erzählst von damals, als wie wir entstanden seid, 1992. Der Andreas und ich, muss man dazu sagen, wir haben ja das Wort Bräuler unter was ganz anderem kennengelernt, aufgrund dessen, dass wir auf der anderen Seite des Landes aufgewachsen sind.
Ja.
Wie war das? Also jetzt möchte ich es ja schon mal ganz kurz, wir können es auch noch herausschneiden, aber da habt ihr einfach gedacht, das klingt bescheuert, das nehmen wir jetzt oder wie war das auf der Suche nach dem Bandnamen?
Wenn wir in dem Moment, wo wir uns quasi den Rasierer an den Kopf gesetzt haben und Bomberjacken angezogen haben, um eine geile Oilband zu werden, nicht einen Kumpel aus Frankfurt an der Oder da gehabt hätten, der bei unserem Schlagzeuger Andi gepennt hat in der Zeit, hätten wir dieses Wort niemals kennengelernt. Im Westen hat das niemals jemand irgendwo irgendwann benutzt. Das gab es nicht. Und er sagte dann, gut, ich habe keinen ostdeutschen Akzent, die sprechen ziemlich Hochdeutsch, nennt euch doch Bräulers. Geil, das hört sich ja super an. Geil, was ist das? Ja, halbe Hähnchen bei uns. Geil, lustig, hihi. Dann habe ich wirklich an dem Abend noch ein T-Shirt-Motiv gezeichnet, also wo ein halbes Hähnchen zu sehen ist mit einer Domestos-Jeans, einem Fred Perry-Polohemd und roten Hosenträger. Und darüber stand dann The Broilers. Und das haben wir dann im Copycenter drucken lassen. Da war der Name gesetzt. Und wir haben es also wirklich, das muss keine Woche her sein, eine Woche später haben wir es bereut und haben gedacht, was eine Scheiße.
Aber zumindest schließt sich ja jetzt der Kreis, denn auf dem neuen Album Return of the Broilers, würde ich es mal nennen, zumindest sehen wir da zwei Hähnchen auf dem Puro Amor Cover. Wie kam es denn dazu?
Mhm. Ich bin mit meiner Freundin in Los Angeles im Urlaub gewesen, das wird dann ja vor der Pandemie 2021? Mhm. 2019, irgendwann Ende 2019 war ich, glaube ich, in L.A. Und wir sind dann, L.A. ist ja eh stark hispanisch beeinflusst, an einem Restaurant vorbei und da war eine Wandmalerei, wo so zwei streitende Hähnchen waren. Da habe ich gesagt, fuck, das ist ja lustig, das beschreibt ja irgendwie die Situation in der Band, die auch immer wieder da ist, weil wir so lange eng miteinander befreundet sind und so intensiv befreundet sind, dass es natürlich auch immer wieder Streit gibt. Das ist ja auch ganz normal. Und das hat sich so eingebrannt, dass ich gedacht habe, das könnte ein Motiv sein fürs nächste Cover. Dass der Titel Puro Amor dann irgendwie auch noch Doppelsinn ergibt. Das war eher ein Zufall. Genauso, also es gab erst einen anderen Titel. Dass der Titel Puro Amor sich dann bei den Liedern auch widerspiegelt. Dass so viele Lieder auf der Platte sind, die dann indirekt auch was mit Liebe zu tun haben. Das sind alles Zufälle. Am Ende des Tages könnte ich das als Konzeptalbum verkaufen. Vielleicht mache ich das auch. Zufälliges Konzeptalbum.
Verrat doch mal, wie klingt denn das neue Album? Also wir haben ja die Radiosingle gerade jetzt gehört. Wir haben schon Gib das Schiff nicht auf gehört. Erklär mal ein bisschen, ist das stellvertretend für den Sound, den wir auf Puro Amor erwarten können?
Ich habe das Gefühl, dass dieses Album auf der einen Seite so abwechslungsreich ist wie quasi noch nie und auf der anderen Seite hat bisher kein Album so sehr unsere DNA irgendwie auf den Punkt gebracht. Und das resultiert sicherlich daraus, dass wir viele Jahre Zeit hatten, uns frei zu schwimmen und unseren eigenen Stil, die Nische in der Nische quasi, unseren eigenen Stil zu finden. Und ich mache ja immer wieder Instagram-Stories, wo ich sage, Leute, das macht mir so einen Spaß, das Album, das meine ich wirklich ernst. Ich brauche vielleicht Ilja Rogov, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mir ein Album so viel Spaß gemacht hat. Ich höre es immer noch so gerne. Das ist einfach für mich komplett rund. Vielleicht auch, weil das ganz die Texte sind, auch wenn das nicht jeder sofort sieht, super emotional für mich, weil ich mit jedem Lied sehr viel verbinde. Vielleicht aber auch, weil diese Zeit so besonders ist, in der das Album entstanden ist. Die Pandemie kam ins Land, es hat den Entstehungsprozess des Albums so lang gemacht. Und der Sound würde ich sagen, es gibt zwei ruhige Lieder auf dem Album. Eines davon ist das Alles wird wieder okay sein. Ein anderes ist Dachboden-Episoden. Und die anderen Lieder drücken ordentlich auf die Tube. Wir haben all das wieder dabei, was die Leute super finden. Wir haben viele Bläser-Songs dabei. Wir haben Ska- und Offbeat-Sachen dabei. Wir haben wieder Elektronik-Elemente ausprobiert. Und wir haben vor allem viele fette Gitarren. Also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Leute das nicht gut finden. Broilers-Fans.
Da reden wir gleich mal noch ein bisschen mehr drüber. Und ich würde aber gerne sagen, willkommen Marc Lehmann. Du hast uns doch wieder ein Spiel mitgebracht, nehme ich an.
Absolut, so ist es. Und wir kennen das Ganze. Im ersten Spiel geht es immer ein bisschen darum, Sachen zu erhören und so weiter. Ich bin sehr froh, dass Sammy schon angesprochen hat, dass er viel und gerne Jazz hört, weil das bedeutet, dass die Recherche da nicht komplett falsch lag, weil ich nämlich auch gehört habe, dass in seiner gut sortierten Plattensammlung beziehungsweise vielleicht dem CD-Kabuff, von dem wir eben gehört haben, es eine Kategorie Jazz-Klassik geben soll oder zumindest viel Jazz. Und deshalb besteht das folgende Lied aus, das folgende Spiel aus vier Songs, die ich euch vorspielen werde, die ihr in dieser Jazz-Version wahrscheinlich noch nie gehört habt, weil sie von unserer Soundgäste-Kapelle eingespielt wurde. Das heißt, ich spiele euch diese Songs, die bauen sich teilweise ruhig auf, man erkennt noch nicht sofort, was es ist, aber spätestens, wenn dann so ein Liedmotiv oder sowas vorkommt, bin ich mir sicher, dass ihr alle eine Ahnung habt und ich würde sagen, wer was weiß oder so, der ruft einfach rein oder wie auch immer.
Egal, aber panisch und hektisch reinrufen, genau, in der Schule.
Ja.
Mit Kenny,
also Interpret, Songtitel, du nimmst alles.
Ich nehme alles, okay. und gucke dann, wie gnädig ich bin im Einzelfall. Genau, es erklärt sich, glaube ich, gut im ersten Beispiel, das wiederum, das sage ich gleich dazu, einen relativ langen Aufbau hat. Es sind nicht alle so lang, aber macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht sofort was erkennt. Es klingt ungefähr so. gibt es schon eine Idee. Ich sehe leere.
Ich nehme an, die Gitarre ist die Leitlinie, ja?
Nee, es ist jetzt da oben das Piano, was da oben.
Ach, das ist ein Rhodes Elektropiano, okay.
Also mich nimmt das so schön, mich trägt diese Melodie so schön auf einem Bett davon. Ich
ist nicht ganz einfach. Kein einfacher Start, muss ich zugeben.
Also ich muss dazu sagen, da erkennt man ja die Schönheit und die Problematik der Popmusik. Ja, es sind nichts anderes tun wir. Einfache Harmonien, immer gleiche Harmonien mit sehr ähnlichen Melodiebögen. Du kannst hier nichts mehr neu erfinden. Wir haben in der europäischen oder westlichen Musik nur so und so viele Noten. Ja, das heißt, das ist nur eine Erklärung dafür, dass ich nichts erkannt habe.
Also es ging tatsächlich derzeit um die Piano-Melodie am Ende, die da ungefähr so ging. Da, 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 da. Und wenn man das relativ viel schneller abspielt.
Ja, ich dachte
wiederum,
mir schon, es muss schneller
dann
werden.
Dann klingt es ungefähr so. Die Toten Hosen wären es tatsächlich gewesen.
Tut mir leid. Das
Bonnie
ist
abgefahren.
Das ist so weit weg. Und ich bin im Metier, in der Fanbox zu der Platte, haben wir eine 10-inch drin, Vinyl, wo wir unseren Trompeter John gebeten haben, 8 Broilers-Lieder in ein Jazz-Korsett zu packen.
Ach, krass.
Ja. Okay. Und bei manchen Liedern, wenn ich so mittendrin reinhöre, habe ich auch Probleme, den Bogen zu finden und zu erkennen, was das ist. Aber wenn man einmal begonnen hat und einmal die Melodie aufgeschnappt hat, dann wird das schnell ersichtlich. Aber genau das, was du da gerade tust, haben wir auch getan. Ich hoffe, erfolgreich. Nein, es ist wunderschön. Ja?
Ich glaube aber auch, der nächste ist ein bisschen einfacher. Glaube ich.
Okay.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Das war schon eine schwere Nummer zum Einstieg, okay. Das muss man sagen. Der nächste klingt ungefähr so.
Ja, kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
Ja, ich sehe arbeitende Köpfe.
Das, was ich im Kopf habe, ist es definitiv nicht. Das ist ein Versehen. Also deswegen sage ich nicht, was ich im Kopf habe.
Ich denke, ich war gerade bei Last Resort. Aber es ist
ja
nicht, ne?
Papa doch, Roach?
Doch, das ist
Andreas,
es.
Das ist es.
Andreas Lynch, ich bin begeistert. Genau, gleich kommt die Gitarre dazu.
Respekt.
Genau, die war es tatsächlich. Andreas, mein Gott.
Ausgerechnet, ne? In dem Genre.
Ja.
Also, Wahnsinn.
Respekt.
Toll.
Genau, sehr gut. Ich befürchte, das nächste ist wieder ein bisschen schwieriger, aber schauen wir mal einfach, wie es aussieht. Es klingt ungefähr so. Ja, erstmal wieder nur der Aufbau. Da wird es noch schwierig, da werdet ihr noch nichts erkennen können.
Wenn der Marc das schon selber dazu sagt.
Ich weiß es. Ich muss es wissen.
Hau raus.
Ja, The Clash, London Calling, ne?
So, ich bin sehr beruhigt. Ich
dachte schon.
Exakt.
Sehr gut.
Der Basslauf in der Trompete, genau.
Ja. Ich kann euch natürlich dazu Klugscheißerwissen geben, ne?
Na, hau
sehr
raus.
Gerne, unbedingt.
Warte, jetzt muss ich jetzt die
jetzt
Wissen
überlegen.
Nicht vertauschen. Also, letztendlich ist dieses Lied ja auch beeinflusst von, das müssen wir einmal recherchieren, ich meine bei einem Lied von The Kinks, K-I-N-K-S, das heißt Bababa Town. Das müsst ihr einmal nachsehen.
Mhm.
Aber wenn ihr das nachschaut, dann werdet ihr die Parallelen auch erkennen. Ja, das ist also der Bogen, der Bam Bam Diddle, ist 1:1 von denen. Ich würde jetzt Spotify öffnen normalerweise, wenn ich nicht Angst hätte, dass es hier abschmiert.
Wir prüfen das nach.
Das prüfen wir nach.
Genau.
Das können wir auch nochmal reinschneiden. Ich finde ja, mein Lieblingssong von The Kinks ist Lola. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der bekannteste.
Lola.
Ja, es gibt von denen, ich habe das Gefühl, die sind eine stark unterschätzte Band. Es gibt von denen auch noch ganz viele andere tolle Songs. Einen davon haben wir auch gecovert. I'm Not Like Everybody Else.
Mhm.
Unfassbar. Das ist wirklich ganz toll. Und das von The Clash Vorbild finde ich gleich auch.
Mhm. Und hörst du so alte Musik dann auch eher digital oder holst du dann die alten Platten raus oder wie ist das bei dir? Wie konsumierst du da noch?
Es ist tatsächlich so gewesen, ich habe jetzt, ihr seht das jetzt in dem Bild hinter mir, ist eine Stereoanlage, ganz oldschool, mit dicken Lautsprechern und so weiter. Mhm. Die war die ganze Zeit im Wohnzimmer unten und ich habe kaum noch Musik im Wohnzimmer über die Anlage konsumiert. Da standen auch die CDs, die habe ich jetzt in dieses Kabuff gestellt. Ich weiß nicht, wie viele CDs das sind. Sehr, sehr viele. Und habe zu Hause nur noch über Bluetooth oder Wireless LAN Speaker gehört. In dem Fall ist es Sonos. Und habe quasi Musik nur noch so konsumiert, hat aber in jedem Raum diese Dinger. Ja, also jeder Raum in meiner Wohnung ist voll damit. Es gibt also kein Last Resort, keine Zuflucht. Du kannst nirgendwo der Musik entkommen, was auch schön ist manchmal. Seit ich jetzt hier oben im Dach, unterm Dach bin, habe ich die Anlage wieder aufgebaut. Und da das so praktisch ist mit dem CD-Regal daneben an, höre ich ganz viel Musik wieder auf CD. Und mir wird wieder bewusst, egal wie viel Kompressionen und Veränderungen du in deinen Streaming-Portalen ausschaltest, niemals klingt irgendwas von den Sachen annähernd so gut wie eine CD. Oder sogar eine Schallplatte, wenn Leute Schallplatten hören. Weil es muss natürlich immer komprimiert werden. Du musst oben abschneiden, unten abschneiden. Und Musik auf diese Art nochmal zu hören, das ist so unfassbar schön. Wirklich. Also ich habe jetzt, ihr merkt, ich bin wieder vollkommen verliebt in Musik.
Das ist sehr gut. Ich glaube,
als wäre
auch,
ich selber Musiker.
Wir haben, bist du nicht sogar zufällig? Ist denn das Spiel eigentlich schon vorbei gewesen?
Einen allerletzten hätte ich noch im Angebot.
Achso, okay.
Dem können wir uns noch widmen und dann schauen wir mal. Der klingt ungefähr so.
Ach ja. Die Dings,
Anja kämpft. Ich sichtlich.
Ah, das war in den Nullerjahren auch so ein Hit. Auch mit so einer tollen, tiefen Stimme, wie Sammy sie hat, der Frontmann. Ich weiß nicht, wie sie heißen, wenn du es gleich sagst, dann...
Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur unterwegs. System of a Down.
Verdammte Axt, genau.
Toxicity ist es gewesen. Ja. Nicht ganz einfach, zugegebenermaßen.
Was macht ihr denn mit diesen Jazzaufnahmen? Kann man die irgendwo erwerben?
Noch nicht, aber das ist eine gute Idee eigentlich. Vielleicht... Mega. Ich denke mal drüber nach.
So refinanzieren wir den Podcast.
Ja, genau. Kannst du
Marc verkauft seine Spiele. Danke, Marc. Wir sind ja gleich nochmal bei dir. Ja. Weil wir gerade von Stimmen reden, Sam, ich muss dir mal ein Kompliment machen. Ich mag deine normale Erzählstimme, / Podcast-Stimme, sehr angenehme, beruhigende, fast schon ASMR-mäßige Stimme. Ich habe in Interviews gelesen, dass du allerdings mit deiner Singstimme länger so ein bisschen gehadert hast und irgendwie erst so meintest, ja, erst ab einem bestimmten Album kannst du dir das retrospektiv geben, hast lange gebraucht, bis du so deine Stimmenfarbe gefunden hast. Ist das wirklich so?
Ja. Erstmal vielen Dank. Das ist nur die Technik, die zaubert das hier. Ich habe, das ist extrem unglücklich gewesen. Ich erzählte ja zu Anfang schon, dass wir als Sex Pistols, Lookalike, Kiddies angefangen haben mit 12 Jahren. Und da habe ich geschrien. So, der Stimmbruch war auch noch weit weg, habe geschrien. Und als wir dann nur Jahre später, 94, mutiert sind zu dieser Oi-Punk-Band, war es angesagt zu grölen. Und dann habe ich gegrölt. Aber auch da war der Stimmbruch gerade erst in der Gründung. Dieses Grölen habe ich dann beibehalten, habe aber von außen andere Einflüsse bekommen. Ich habe dann angefangen, andere Musik zu hören. Eine entscheidende Band ist sicherlich Tiger Army. Tiger Army ist eine Psycho-Band, beziehungsweise eine Band, die ihre Wurzeln in der Psycho-Rockabilly-Szene hat. Die kommen aus L.A. Und der Sänger hat eine sehr klare Stimme, eine ziemlich hohe Stimme. Und der jault viel in der Musik. Der hat dieses Umkippen der Stimme so ein bisschen Hank Williams-mäßig. Und Hank Williams? Ich glaube, ja. Und das habe ich dann mit reingenommen in meine schon sehr knödelige Stimme. Und ich glaube, der Höhepunkt war erreicht 2004 mit dem Album Lo-Fi. Ich kann das nicht hören, ohne dass mir ein bisschen Kotze aus dem Mund kommt. Also ich finde, die Stimme auf dem Album ist so unerträglich. Ja. Und dann das Folgealbum 2007 Vanitas, da habe ich, wurde ich dann etwas ruhiger, es hat aber immer noch seine Momente, ja. Und 2011 kam dann Santa Muerte, da bin ich schon relativ zufrieden mit der Stimme. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass man, oder dass ich ein Selbstbewusstsein entwickelt habe und zunehmend zu dem stehen konnte, was ich bin. So wie ich aussehe, wie ich klinge, wie ich von der Seite aussehe, das fand ich auch nicht so gut. Ey, ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ich habe mich jetzt mit den meisten Gegebenheiten abgefunden und ich habe nicht mehr den innigen Wunsch, in mir größer zu sein. Ja. jetzt ist es aber einfach so, die Stimme, die ich habe, ist nicht des Mischers Freund, sowohl live als auch im Studio, weil die Stimme hängt irgendwie sehr in den Frequenzen der Gitarren. Und dementsprechend musst du sie, um sie hörbar zu machen, weil ich auch eine leichte Nuscheltendenz beim Singen habe, entweder unnatürlich laut machen, damit du verstehst, was ich singe, oder in den Frequenzen so dann sogar minimal pushen in den hohen Frequenzen oder besser gesagt die Bässe killen. Finde ich nicht so geil, weil das macht ja eine Stimme aus, alle Frequenzen, aber es ist manchmal, wie es ist. Und da musst du überlegen, willst du dann das riskieren, dass man gar nichts mehr versteht? Wie viel sollen die Leute verstehen? Das ist so ein Prozess hin und her. Es ist, wie es ist. Ne? Der schönste, Entschuldigung, der schönste Spruch, den ich dazu selber mal entwickelt habe, über den ich immer noch schmunzeln muss. Meine Stimme ist wie ein hässliches Pferd, aber ich habe gelernt, es zu reiten. So. Das finde ich immer noch ein bisschen lustig.
Du hast, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass Alles wird wieder okay, ist die aktuelle Single. Auch auf dem Album, was wir dann am 23.04. auch erwerben können. Also wenn ich den Titel höre, denke ich sofort, aha, ein Corona-Song. Ist es so? Oder wie ist der entstanden? Hat das das schon irgendwie angedeutet?
Ich glaube, jeder wird ihn, wenn er erscheint, als Corona-Mutmach-Song wahrnehmen. Und das ist auch okay. Das ist auch vollkommen okay. Und mit dem Video, was wir dazu veröffentlichen werden, spielen wir auch ein bisschen damit. Den Song selber habe ich aber tatsächlich, ich hatte da mal nachgeguckt, ich glaube, was ist 2021, die Pandemie fing so, Pi mal Daumen, März 2020 an, kann das sein? So?
Ganz genau, ja.
Ja.
Im Februar 2020, ich müsste tatsächlich in mein komisches Tagebuch gucken, habe ich diesen Song geschrieben. Und es gab, also ich hatte die Pandemie noch nicht wahrgenommen, die war irgendwie noch nicht da und es gab auch noch keine großen Gespräche darüber. Und primär habe ich den Song geschrieben, weil das so eine, diese Kriegsmetapher, die in dem Lied ist. In dem Lied geht es darum, dass ein Krieg quasi frisch beendet wurde und wir langsam wieder aus den Trümmern hervorkriechen und es, die Trümmer sind noch warm, weil da Bomben noch detoniert sind und wir nähern uns einander wieder an. Wir beginnen wieder miteinander zu sprechen. Das war so für mich eine Metapher, dass wir es schaffen können, wieder aufeinander zuzugehen, wieder freundlich zueinander zu sein. Denn zu der damaligen Zeit fiel mir das so auf, was in Kleinigkeiten steckt, so viel Mist manchmal drin, dieses nicht die Tür aufhalten können. Bitte, danke, jemanden anlächeln, all sowas. Es ist doch schon scheiße, wenn einem das positiv auffällt, dass jemand nett ist. Eigentlich sollte das doch die Regel sein. Und darauf bezog sich das Lied. Dass ich einfach die Hoffnung haben möchte, dass wir wieder lernen, vernünftig miteinander umzugehen. Und jetzt ist natürlich diese weitere Ebene dazugekommen. Genauso wie natürlich Puro Amor immer ein Konzeptalbum war, war dieser Song immer gedacht als Corona-Mutmach-Song.
Du hast auch mal irgendwo an irgendeiner Stelle, habe ich gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, dass du immer vor allem dann viele Songs und vor allem gute Songs, nein, vor allem viele Songs schreibst, war das genau Zitat, wenn du richtig schlecht gelaunt bist. Nun gehe ich mal davon aus, wenn es dir so ging oder geht wie mir, hat dieses letzte Jahr, also diese Corona-Zeit, diese Pandemie-Zeit, mir sehr viel schlechte Laune bereitet. Vielleicht hast du auch viel schlechte Laune gehabt. Ist es so gewesen und hast du dann extrem viele Songs geschrieben, sozusagen auch in der Zeit?
Nee, leider gar nicht. Weil dazu kommt, und das ist fast gewichtiger, wenn ich keine Deadline habe oder nichts, worauf ich hinarbeite, dann prokrastiniere ich so einen weg. Also dann paart sich dieses Prokrastinieren mit meiner Angst davor, etwas zu beginnen, weil ich Angst habe, dass es nicht perfekt wird. Ja, und das habe ich leider ganz häufig, dass ich sage, warte ich. Das ist das Dümmste, was es gibt. Es gibt kein Perfekt, man kann sich nur annähern. Und als Corona dann auftauchte und damit klar war, dass auch die Konzerte nicht stattfinden können, das war so ein schwereloser Raum. Das war so ein bisschen Resignation tatsächlich. Und dann habe ich zum einen die Hände ein bisschen in den Schoß gelegt. Das haben viele getan, mit denen ich aus meiner Branche spreche. Und zum anderen wusste ich dann in der Folge dessen auch nicht mal, worüber ich schreiben soll. Ich hatte kaum noch Außenkontakt. Ich habe nichts mehr wirklich erlebt draußen. Und irgendwann war das, dass ich hier beschreibe, wie ich meinen Keller aufräume oder meiner Freundin huldige, auch abgearbeitet. Ja, so. Das war schwierig, dann wieder reinzukommen tatsächlich.
Ja, finde ich auch, das fehlt halt dann die Inspiration, weil man kaum was Neues erlebt und kaum irgendwo hinfährt. Und ne, also gerade so, wenn man dann Songs über die aktuelle Situation schreibt, die werden dann auch sehr schnell alt, logischerweise. Ja. Ich glaube, sobald diese Sache vorbei ist, will halt keiner mehr sagen, jetzt will höre ich noch mal retrospektiv ein paar Corona-Songs, wie damals die Stimmung war. Andererseits setzt man sich jetzt nicht hin und schreibt, wie es ist, feiern zu gehen, weil man kann halt gerade nicht feiern gehen. Ja. Aber du hast immerhin dein Büro ausgebaut. Mir hat 2020 gezeigt, dass ich wohl nie Spanisch lernen werde, denn wenn ich es in dem Pandemiejahr nicht schaffe, ich habe gar kein Projekt beendet letztes Jahr.
Ist aber auch
ich,
nicht schlimm. Ist. Also dieses, auch das ist nicht nur ein gesundes Gefühl, dass man glaubt, man müsse immer etwas leisten und geschafft haben. Ich habe es leider auch in mir. Es gibt diverse Sachen, die dumm sind in und an mir, aber das ist eine Sache davon, dieses Gefühl zu haben, man kann sich erst belohnen, wenn man was geleistet hat. Sehr preußisch. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich glaube, das haben auch viele in uns. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, dass du nichts gerissen hast. Du warst ja selbst genug. Das ist doch auch was wert.
Das ist genau das, was ich brauchte, auf jeden
Fall. Nein, wirklich. Ich meine, du bist doch aktiv, oder nicht?
Das stimmt. Wie ist es? Wir leben in einer sehr außergewöhnlichen Zeit. Zum einen natürlich durch die Pandemie, die uns jetzt schon über ein Jahr beschäftigt. Zum anderen in einer sehr politisierten Gesellschaft. Rassismus bzw. Antirassismus, Diversität und so weiter sind eigentlich Themen, die uns gerade sehr viel beschäftigen. Die Gesellschaft ist in einem Umbruch. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du bist auch jemand, der das immer befürwortet, dass auch Musik so ein bisschen, ja, so ein Sprachrohr ist für gesellschaftliche Veränderung, für politische Veränderung. Ich hatte so das Gefühl in den letzten Jahren, sei es irgendwie Fridays for Future oder eben Black Lives Matter und so weiter, dass es selten so, naja, ich sag mal, Protestsongs gab. Also wenige Songs, die sich so etabliert haben, obwohl es so große gesellschaftliche Umschwünge gerade gibt. Aber das wird wenig in Musik veräußert. Ist das was, wo du als Musiker sagst, naja, ich habe schon irgendwie die Pflicht oder sehe mich so in so einer Position, auch mal Stellung zu beziehen oder auch mal was Politisches zu äußern? Oder wie siehst du da deine Rolle als Musiker?
Ich glaube schon, dass ich eine Verantwortung habe als Songschreiber und wir als Band. Wenn ich kann ja nicht auf der einen Seite Dinge lesen und mich darüber freuen, dass wir Menschen geholfen haben, wenn es denen schlecht geht und damit anerkennen, dass wir bei Menschen was bewegen und andererseits zu Themen, die so wichtig sind im Moment, wo wir jetzt an der Stelle noch Weichen umstellen können, mein Maul halten. Ich finde das nicht richtig. Ich habe das schon vor zwei Platten, glaube ich, penetriert. Aber diese Frage, die wir kennen, was hätten wir an der Stelle unserer Großeltern damals getan? Ja, das ist ja etwas, was wir uns immer wieder beweisen können, eigentlich täglich. Im Umgang mit dem Nationalismus, mit dem Chauvinismus oder hier im Kleinen mit der AfD. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sowas nicht mehr möglich wird. Denn damals haben es ja nicht die Mehrheit des Volkes waren ja nicht in der NSDAP, es waren einfach ganz viele sehr ruhig. Es gab eine Grundtendenz im Volk, resultierend aus dem Ersten Weltkrieg, das würde aber zu weit führen, aber die meisten haben halt das Maul gehalten und erduldet. Das ist sehr gefährlich, weil Maul halten ist Zustimmung.
Hast du das Gefühl, das passiert gerade genug in der Musikszene, also das Maul nicht zu halten?
Es hat sich auf jeden Fall verändert und das finde ich gut, ich finde das sehr gut, eine Helene Fischer habe ich immer als Beispiel dafür genommen, dass Musik unpolitisch ist und einfach nur ballerballer. Nicht tatenlos durch die Nacht, atemlos. Ich habe immer gedacht, es wäre nur tatenlos durch die Nacht. Und dann gab es aber doch einen Moment, ich weiß nicht, wie lange das her ist, wo sie sich auf einem Konzert dezidiert geäußert hat und gesagt hat, pass auf, Leute, ich habe, ich glaube, russische Wurzeln. Ich finde das nicht gut, ich verachte das. Und das fand ich wichtig. Und das ist etwas. Nicht, dass ich jetzt speziell in Helene immer die Hoffnung gesetzt habe, aber ich glaube, wenn es gefragt ist, dass dann Leute dann dass Leute doch aufstehen werden und ganz klar sagen würden, bis hierhin und nicht weiter. Hier muss ich auch was sagen.
Ja. Also ich glaube, übrigens Andreas, also ich weiß nicht, vielleicht müssen wir es auf den deutschen Sprach- oder Musikbereich beschränken. Ja, sorry. Aber gerade zur Black Lives Matter-Bewegung hat sich auch ein unheimlich und schon seit immer, die schwarze Musik ist ja schon immer politisch gewesen, glaube ich.
Das stimmt, ich meinte eher im deutschsprachigen Raum, das stimmt.
Genau,
ja.
Aber ich finde nämlich auch, dass so die Popmusik, es gab, oder ich bin so groß geworden mit so Songs, die irgendwie aus der Popmusik kamen, die immer irgendwie so einen Subtext hatten, so eine Subbotschaft, so ein Protest. Oder wenn man irgendwie auf Demos war oder einem Demozug nur an einem vorbeigezogen ist, da gab es immer so ein paar Songs, die so Protestlieder.
Ja, gerade mit unserer DDR-Vergangenheit in Anführungszeichen.
Ja, ne? Ja. Das auch, aber Sammy, siehst du nämlich auch, also würdest du auch sagen, es braucht wieder mehr Protestsongs, also gerade weil Andreas auch Fridays for Future angesprochen hat, irgendwie, dass man da irgendwas, irgendwie einen Soundtrack zu den Protesten liefert oder damit es auch, damit sich sowas transportiert, die Botschaften meinst du, das müsste Pop mehr leisten?
Ich als Musikliebhaber finde das natürlich toll und spannend. Ich glaube aber, es braucht viel mehr trojanische Pferde. Ja? Es braucht viel mehr, wie soll man sagen, ich finde, man müsste diesen Samen, den guten Samen, viel subtiler in die Köpfe der Menschen pflanzen. Ja? Der Dampfhammer oder der Holzhammer, sagt man, glaube ich, bringt nicht immer was. Und der Holzhammer erschreckt viele oft zu sehr. Ich finde, man sollte das viel diffuser, kann man diffuser sagen? Ja, viel mehr zwischen den Zeilen machen, Leute erreichen und ansprechen. Weil wenn eine Band sehr laut brüllt, einfach nur brüllt Nazis raus, was ja das Richtigste der Welt ist, dann sagen Menschen da draußen häufig, da höre ich gar nicht erst zu. Das sind Antifa, wie Trump sagen würde. Das sind Linksextreme, die haben doch schon das Feuerzeug an meinem Auto, ja. Man müsste, glaube ich, bei vielen, wenn man den Mainstream erreichen möchte, viel subtiler um die Ecke kommen und die dann am Herzen eigentlich packen. Nämlich vielleicht mit so einer Frage, ihr möchtet doch auch in Sicherheit leben oder was würdet ihr wollen, wenn ihr in einer solchen Situation wäret und um Hilfe bitten müsstet? Was würdet ihr euch erhoffen vom Gegenüber? Also, das sind nur jetzt reingesponnene Ideen, aber das ist mein Ansatz, um wirklich was zu bewegen.
Apropos Dampfhammer, Marc Lehmann sitzt hier gerade noch auf dem zweiten Spiel und würde da natürlich liebend gerne dazwischen grätschen. Was hast du denn für uns noch in petto?
Ja, wir haben ja schon gehört, dass Sammy, ich glaube, sogar studierter Grafikdesigner ist, wenn ich richtig liege, genau. Und auch durchaus mindestens bei den eigenen Albencovern da immer sehr involviert ist, beziehungsweise selber designt. Und deshalb dreht sich das zweite Spiel um, ich sag mal, kuriose Albumcover. Und ich habe jetzt natürlich Angst, wenn ich euch frage, wie dieses oder jenes Cover aussehen könnte, dass Sammy das alles weiß. Zum einen, weil er diese riesen Plattensammlung hat, oder zum anderen, weil sie so kurios sind, dass er als Grafikdesigner schon mal davon gehört hat. Aber die Gefahr gehen wir jetzt einfach mal ein. Das heißt, ich erzähle euch eine Prämisse quasi zu bestimmten Bands und gebe euch Antwortmöglichkeit A, B, C, wie das Cover wohl ausgesehen hat. Genau, und ihr da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, wir werden das dann über Social Media natürlich ebenfalls euch zeigen, wie die Cover dann jeweils aussahen. Oder ihr könnt sie natürlich auch googeln. Das geht
natürlich. Befürchte, ich habe das Spiel nicht vollumfänglich verstanden, aber ich würde mich jetzt überraschen.
Es war auch nicht leicht, muss ich zugeben, so wie ich es erklärt habe, aber es wird, glaube ich, beim ersten Beispiel dann gleich klar werden. Wenn ich euch zum Beispiel erzähle, dass es eine Scheibe gibt von den Scorpions aus dem Jahr 1979 und ich sage euch, dass es gemäß des Titels Love Drive eine kuriose Szene gibt von einem Mann und einer Frau im Auto, die zusammen ein kurioses Bild ergeben. Was glaubt ihr, was könnte auf diesem Albumcover zu sehen sein? A. Der Mann fährt das Auto und ist sichtlich abgelenkt, weil sie wiederum auf dem Beifahrersitz zweideutige Handlungen an der Gangschaltung vornimmt. Oder B. Sitzen beide auf der Rückbank und seine Hand zieht lange Klebefäden von ihrer entblößten Brust. Oder C. Seine Augen schießen stielförmig aus seinem Kopf in Richtung ihres Dekolletés. Also drei sehr kuriose Antwortmöglichkeiten und eine davon, das kann ich euch sagen, ist wahr. Was glaubt ihr, was kann es sein?
Das Schöne ist, dass man dass man ja immer davon ausgehen muss, dass die anderen beiden, also zwei davon hast du dir ja ausgedacht.
Ja, das lässt sich wahrscheinlich nicht blicken.
Ich hoffe, dein kranker Geist hat sich B ausgedacht. Auch hier würde ich keine hohe Summe verwenden. Ich kenne das Cover nicht, ich habe nur eine grobe Vermutung. Ich würde aber auf A hoffen.
Okay, also du sagst
welches
die Gangschaltung
an der welches ja, wahr ist, sagst du, ne?
Zweideutig hantiert, ja. Andreas, Anja, was meint ihr?
Ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil die Scorpions für mich immer so ein bisschen Saubermänner waren und ich immer noch gehofft habe.
Riesenschweine.
Und ich dachte, es kommt noch eine harmlose Variante, aber wenn wir jetzt schon sagen, dann würde ich die Stieraugen schon mal rausnehmen, weil die mir dann zu harmlos sind, dann bin ich bei Variante A. Also wenn schon, dann irgendwie.
Auch die Gangschaltung.
Die Gangschaltung, ja.
Okay, also es geht darum, was meinst du? Welches korrekt ist, ne? Es geht um die korrekte.
Es geht um die korrekte Antwort.
Dann sage ich B.
B, also wow. die Klebefäden von der entblößten Brust, die er zieht.
Spermafinger, alles klar.
Also ich löse es für euch auf. Ihr könnt es jetzt sehen, hoffe ich. Anja liegt tatsächlich richtig. Es sind die Klebefäden von der entblößten Brust. Die Scorpions, Leute, 1979. So waren die mal drauf. Unsere
ist das Kaugummi oder löst sich da die Brustwarze auf, die er an den Fingern hat?
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wahrscheinlich sinngemäß, er kann sich einfach nicht lösen, auch wenn er wollte, würde ich mal rein interpretieren. Und
wir sehen ja eine Frau in einem blauen Kleid, die rechte Brust ist entblößt und aus ihrer Brust schießen Fäden, die in der rechten Hand des Mannes im Anzug münden.
Ja, ich habe mich tatsächlich sehr schwer getan, diese Antwortmöglichkeit zu formulieren, allein zu sagen, was ich da sehe. Aber gut, Anja liegt also richtig im ersten Cover. Wenn wir uns im zweiten Fall kümmern um ein Cover vom Gangster-Rapper Big Bear, also großer Bär, Big Bear.
Bär.
Ja. Mhm. Was glaubt ihr, was tut er auf diesem Cover, um seinen Namen Big Bear und dieses Gangster-Image zu vereinen quasi? Mhm. A. Er schlürft aus einem goldenen, mit Diamanten verzierten Honigpott. B. Er sitzt im Prollauto und führt per Leine aus dem Fenster einen Bären Gassi. Oder C, er teilt das Cover mit Bären, die Whisky trinken, Sonnenbrille tragen und Zigarre rauchen. Was glaubt ihr?
Bitte alles. Bitte
welches
alles.
Jahr?
Das ist aus dem Jahr 98. Big Bear, doing thanks.
Ich sag C.
Du glaubst, er teilt es mit den Sonnenbrillen und Zigarrenbären.
Also das mit dem Honigtopf ist mir fast schon zu niedlich.
Golden und mit Diamanten verziert.
Ja, aber also ich glaube, von einem Iced Out Honeypot hätte ich gehört, vielleicht in meinem Rap-Fan-Dasein. Sagt mir aber trotzdem nichts, ich kenne es nicht. Ich würde aber auf B tippen, weil Autos gehen eigentlich immer. Und wenn ich so denke, das ist schon badass. Ein Bär, der da eine Karre zieht. Ja. Das ist badass.
Okay, Sammy, was meinst du?
Ich tippe tatsächlich auf den Pimp's Cup, den Zuhälterbehälter, der einen Honigpott darstellt bei A. Also das ergibt für mich Sinn und alle drei finde ich ganz stark.
Okay, dann löse ich für euch auf. Es ist tatsächlich Antwort C. Hier haben wir die Bären, die mit Zigarre
viel zu gut. Viel zu gut.
Und bei einer Art, gemeinsamer Obstrunde.
Doing thanks.
Auch sehr schön, dieser Schriftzug Doing thanks mit dieser weißen Schattierung dahinter. Da glüht das Grafikerherz auf jeden Fall.
Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, die wären gezeichnet, aber das ist ja richtig eine Fotokollage. Ja.
Erst so gut. Die Single hieß Goldmarie, glaube ich, aus dem Album Doing thanks.
Wahrscheinlich. Okay, zwei kleine habe ich noch für euch. Das nächste dreht sich um Ringo Starr. Time Takes Time ist das Album, um das es geht, aus dem Jahr 1992. Und was für eine skurrile Beobachtung können wir da machen auf dem Albumcover zu Time Takes Time. A. Eine Taschenuhr mit Gesicht und Armen, die wiederum eine Taschenuhr in der Hand hält. Time Takes Time. Oder ist es B. Eine Uhrscheibe, die statt der 12 Ziffern verschiedene Gesichter von Ringo Starr zeigt. Oder ist es C, Ringo umrahmt von einem Drachen am Klavier, einer Eule am Schlagzeug, Elefant am Saxophon und einer Maus an der Gitarre. Standard.
What? Das ist eine Song, von wem ist der Song?
Von Ringo Starr.
Von Ringo Starr,
ja. Krass. Ja, okay.
Das müsste sein drittes Album oder so gewesen sein.
Hast du das Jahr schon gesagt?
92.
Okay. Ich glaube, also 1 und 2 sind auch katastrophal scheiße. Immer wenn eine Uhr da auf dem Cover ist, ist es immer scheiße. Ich befürchte, es ist 3, weil 3 so gar nichts mit irgendwas zu tun hat. Okay. Also ich glaube 10.
Sammy also, geht auf C.
Ja, ich würde auch sagen, time takes time. I see what you, Mark, did there.
Schade, ich war ein bisschen stolz.
deswegen würde ich das schon mal ausschließen. Also diese letzte Aufzählung, also das ist, entweder hast du das um 2 Uhr nachts irgendwie die Antwort geschrieben oder es ist halt die Wahrheit. Deswegen, ich tippe auch mal auf C.
Ich sag einfach mal B. Ich bin völlig überfordert da jetzt gerade.
Es ist von den Covers, die wir bis jetzt besprochen haben, würde ich sagen, das unspektakulärste, aber richtig ist tatsächlich C hier sehr liebevoll gestaltet, mit den Tieren drumherum und Planeten, die er teilweise noch trägt und so weiter. Sonne,
ist kein
Mondzeit.
Hässliches Cover, kann man nicht sagen.
Das stimmt. Ja, ich hatte was anderes jetzt erwartet anhand der Antwort. Okay. Ja,
ich finde es auch. Es ist irgendwie das Beste.
Und ich glaube, wir waren jetzt ein bisschen geblendet von der lustigen Bärenrunde von Papa Bär, dass wir jetzt wirklich gedacht haben, der hängt mit seinen Kumpels da rum, aber nee.
Aber wir bleiben mal grob in der Richtung und kümmern uns noch bei dem letzten Beispiel jetzt mal um die Beatles. Da gab es mal so eine
Zebrastreifen.
Ja, ich dachte auch, Nirvanas Baby im Pool, irgendwas, come on.
Es geht tatsächlich um so eine Art Compilation-Sampler, die nebenbei rausgebracht haben. Yesterday and Today hieß der wiederum 1966. Und wie provozierten denn die Beatles damals auf jenem Albumcover zu Yesterday and Today? A. Sie waren nackt und verdeckten ihr Gemächt mit Katzenbabys, die sie davor hielten.
Wow.
B. Sie badeten in einem Pool aus Fleischresten. Oder C. Sie posierten in Metzgerkittel mit abgetrennten Köpfen und Torsi von Babypuppen.
Ich bin mir sicher, das weiß Anja wahrscheinlich, oder? Mhm. Du hast doch alle Beatles-Platten und dann nochmal die Number Ones nochmal geholt.
Nee, ich bilde mir ein, dass ich habe zuerst gedacht, dass sie doch da nackig drauf sind irgendwie, also in irgendeiner Form. Aber dadurch, dass jetzt zweimal was mit Fleisch oder Wurstwaren da noch mit bei ist, überlege ich, ob das nicht doch eins von... Ich sag trotzdem A.
Okay. Sammy, was meinst du?
Bin ich bei Anja. Ja, ich sehe das auch so.
Okay. Und Andreas?
Würde ich auch sagen, das geht doch eigentlich, also das ging doch immer zu schocken mit Nacktheit.
Ja, das wäre mir auch sehr lieb gewesen, aber tatsächlich sind es die Kittel und abgetrennten Köpfe von Baby im Torsi und so weiter.
Schweine.
Also auch das muss man sagen, nicht so das, was man von den Beatles gewohnt ist. Übrigens, ich kann noch eine kleine Randnotiz dazu. Das Cover ist tatsächlich erst so in die Produktion gegangen, wurde dann aber kurz darauf, warum wohl, wieder zurückgezogen. Das führt dazu, dass heute eine original verpackte Kopie von diesem Album einen Preis von $125,000 erzielt. Ja. Weil das eben so rar gesät ist natürlich.
Krass, das kriegt man,
sieht gut aus.
Da kriegt man zwei Glurak-Pokémon-Karten inzwischen für, glaube ich.
Genau, aber ich bin sehr zufrieden mit euch. Ihr habt das alles gut gelöst, finde ich. Und wie gesagt, wenn ihr da draußen das mal sehen wollt, Google ist euer Freund, aber wir werden das auch noch mal auf unseren Social-Media-Kanälen teilen.
Bei The Mamas and the Papas, ich glaube, das war eine ähnliche Zeit wie das Beatles-Cover, wurde ein entstand ein Skandal, weil sie auf einem Cover, in dem sie in der Badewanne liegen oder sitzen, mit Klamotten meine ich sogar, als ganze Band, rechts noch eine Toilette zu sehen war. Die musste dann später wegretuschiert werden, weil die Toilette unanständig war. Ein WC.
Ach.
So sieht das nämlich aus.
Gibt's denn, Sammy, hast du denn so Lieblingscover? Wurde, also egal von welcher Band, gerade wenn du gerade so zum einen musikalisch, aber auch so grafisch drauf guckst, wo du sagst, das ist einfach ein geiles Cover?
Also was alles, du kannst quasi alle Blue Note Sachen dir die Cover reinziehen, das ist alles so toll. Alles davon könnte als Bild oder Post an deiner Wand hängen. Das ist so reduziert, die Typografie ist so stark, also Blue Note macht man nie was falsch mit.
Anja, hast du so ein Favorite Cover?
Das ist eine
oder Cover, die du gerne magst einfach?
Ja, also ich glaube schon, dass ich zum Beispiel diesen Klassiker, also dieses Pink Floyd mit diesem kleinen, mit dieser Pyramide und diesem Regenbogen da drin Cover, obwohl ich jetzt Pink Floyd an sich nicht so stark finde, aber ich finde das Cover ziemlich geil. Das ist halt einfach cool. Das wiederum ich auch, wo ich zum Beispiel wahnsinnig großer Joy Division oder New Order Fan bin, finde ich jetzt zum Beispiel dieses Joy Division Cover, was alle so abfeiern, was es in 1000 Varianten
Known
irgendwie
nochmal. Ja.
Genau, finde ich jetzt auch super, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, wow, das hat mich irgendwie verändert. Ich finde es ja auch cool, wie so Plattencover dann so berühmt werden, wie Abbey Road, wenn wir bei den Beatles bleiben, dass es dann immer wieder Leute gibt. Und natürlich, wenn ich in London wäre, ich würde sofort genau dieses selbe Foto machen auf diesem Zebrastreifen. Und diese ganze Popkultur, die sich da überhaupt so um Albumcover entwickelt hat, Das ist schon cool. Und weil ich wollte gerade Sammy auch fragen, weil wir vielleicht auch so ein bisschen nostalgischer so quatschen. Wie ist das gerade für dich auch als Grafiker, als Grafikdesigner? Findest du es schade, dass es sozusagen eigentlich heute vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, was man auf dem Cover so hat und sich da vielleicht auch vorher nicht mehr so viel Gedanken zu macht?
Ja.
Weil ja genau, man geht da in seinen Streamingdienst rein und dann klickt man drauf und die Cover kennt ja keiner mehr, oder?
Ich finde es total schade. Ich kaufe heute noch, ich kaufe heute noch sowohl Bücher als auch Musik. Und selbst damals in der Videothek mit Mama habe ich auch Filme nach dem Cover ausgeliehen. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich, weil ich auch ein visueller Mensch bin und mich über sowas freue, das zu sehen. Ich habe einen ganz kurzen Moment gehabt, bevor hier alles in die Arbeit ging zu der Platte mit dem Artwork, wo ich gedacht habe, ach, weißt du was, scheiß drauf, jetzt machst du einfach irgendwas, es ist doch eh nur noch Streaming. Dann habe ich gedacht, nee. Du kannst doch nicht die Leute abstrafen, die immer noch Geld in die Hand nehmen und das physische Produkt riechen wollen, sehen wollen, anfassen wollen. Sei es Vinyl, was ja definitiv einen Boom erlebt, oder die CD oder die Fanbox. Und hab mir jetzt nach wie vor den Arsch aufgerissen, das schön zu machen, weil ich das selber so erwarte und selber immer enttäuscht bin, wenn ich irgendeine neue Platte kaufe und dann das Ding aufklappe und dann sind die Texte nicht drin, sind keine extra Bilder drin. Das finde ich kacke. Das ist so, wie sollen wir die Leute dann noch davon abhalten, das Geld, das sauer verdiente Geld in die Hand zu nehmen, um eine CD, eine Schallplatte zu kaufen, wenn wir das so anbieten?
Du machst es doch bis heute alles selber. Also
mega Cover, schmerzhaft. Mega, also ich habe hier jetzt gerade die Skizzen noch liegen mit Krass. Korrekturpunkten. Und ich, wenn wir jetzt gleich hier aufhören, dann werde ich auch damit weitermachen. Ich bin immer noch an dem Booklet. Gestern Nacht wollte ich eigentlich das Digipack abgegeben haben. Da sind auch noch Korrekturen zu machen. Also, mein Manager weint viele stille Tränen nachts, weil das für ihn sehr anstrengend ist, sein Team und mich da zusammenzubringen, damit ich die Scheiße abgebe. Ja? Aber das gehört für mich dazu. Das ist ein Teil der Broilers, das ist ein Teil meiner Kunst. Und mir macht das ja auch Spaß. So, ja.
Wenn du jetzt aber gerade nicht nachts am Albumcover sozusagen noch sitzt, dann habe ich gesehen, dass ihr auf YouTube jetzt auch generell mal so ein bisschen euch ausprobiert habt, oder du auch sehr viel, was so Streaming betrifft, ein bisschen eher erzählerische Sachen, ich glaube Dachboden-Episoden hieß es. Erzähl mal, was war das so für dich für eine Erfahrung? Weil irgendwie ist das ja nochmal ein ganz anderer Weg, auch mit den Fans in Kontakt zu kommen, der ja auch irgendwie zu dieser Zeit passt, aber vielleicht auch ein bisschen ungewohnt war, oder?
Es war sehr ungewohnt, aber das resultierte daraus, dass ich selber gemerkt habe, boah, so Podcasts machen mir Spaß, die zu hören, oder dann auch Videocasts oder wie auch immer man das nimmt, wenn man eben jemand zuguckt, wie der sein Mister erzählt, das ist so, das hat eine gewisse beruhigende Wirkung auf mich. Und das ist was anderes als Fernsehen. Da gibt es dann sehr laute Varianten, die teilweise ein bisschen zu viel sind, manchmal sehr entspannte Varianten. Ich würde mich eher zu der entspannten Variante zählen. Wenn man nicht schlafen kann, hört man mir eben zu. Und das aber zu starten, hat auch ganz lang gedauert, weil es wieder mit diesem Wunsch nach Perfektion zu tun hat, die ich nicht erreichen kann. Und ich habe es ewig vor mir hergeschoben, hatte das Equipment schon gekauft, aber einfach den Arsch nicht hochbekommen. Ich wusste auch nicht, wie soll ich richtig anfangen. Und eines Nachts vor 2-3 Monaten habe ich gedacht, komm, scheißegal, mach jetzt einfach mal, nimm mal auf. Wenn es gut ist, ist gut. Dann veröffentliche ich das, wenn nicht, dann nicht. Jetzt gab es die, nicht jetzt, vor 1,5 Monaten gab es die zweite Folge. Ich bin jetzt kurz davor, von meinem Gefühl her, die nächste Folge zu machen. Das ist ein Arbeitstag für mich. Ich nehme was auf, ich schneide das, ich grade das. Und dann kann ich das selber hochladen. Das kann ich komplett alleine alles machen. Und es ist letztendlich wie so ein Tagebuch meiner letzten Wochen. Was habe ich erlebt? Was sind Punkte, über die ich erzählen möchte? Beim nächsten Mal möchte ich darüber erzählen, wie ich zunehmend zu einer vegetarischen Ernährung komme, ohne mir jetzt eine ganz strikte Grenze zu setzen, aber so einfach ein bisschen Mist aus meinem Leben erzählen. So.
Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir auch ein bisschen noch mit zum Schluss, oder die wir uns bis zum Schluss jetzt hier noch aufgehoben haben. Du hast nämlich vor exakt 5 Jahren einmal auf irgendeinem Festival bei einem Interview gesagt, ich versuche gerade, oder ich möchte jetzt gerade Vegetarier werden und aufhören, Fleisch zu essen, und auch geantwortet mit, frag mich in 5 Jahren nochmal, ob es mir gelungen ist.
Wann habe ich ja gesagt, vor 5 Jahren?
Ganz genau. Und jetzt wäre die Frage nochmal, genau, ist dir das gelungen? Du hast es gerade schon angedeutet, so fast.
Ja, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich einen gewissen Ekel entwickelt habe, wenn ich an Entrecote, so ein schönes Rindersteak denke auf dem Grill und ich habe einen geilen Grill da unten, das ist so, es ist ein gewisser Ekel da. Das heißt nicht, dass ich das nie wieder tun werde und es könnte sogar sein, wenn ich das mit Pommes und so habe, dass es ganz lecker schmeckt. Es ist kaum noch Fleisch in meiner Ernährung. Geflügel, ironischerweise, taucht hier und da noch auf. Fisch mag ich leider nicht so gern. Aber so gedankenlos, wie früher von mir und von der Band Fleisch konsumiert wurde, das ist lange vorbei. Und da ich ein Texturesser bin, so würde ich das nennen, ich brauche halt so, du hast Reis oder geile Pommes, du hast einen schönen frischen Salat und ich brauche irgendwas, was so eine fleischartige Textur hat. Wenn du mir das da hinstellst, bin ich mega happy. Wenn ich vollumfänglich verstanden habe, dass Soja nicht schädlich für den Menschen ist, freue ich mich noch mehr. Da bin ich gerade so ein bisschen in einem Lernprozess. Und der einzige Grund, warum ich es tue, ist nicht, weil es mir nicht schmeckt, sondern einfach wegen der Tiere. Aber zum Veganismus, was ja irgendwie dann am Ende das Richtige wäre, wenn man es wegen der Tiere tut, das ist für mich noch ein ziemlich weiter Weg, weil ich parallel die Freuden des Käses kennengelernt habe, ne, wie lecker Käse sein kann. Also ich lerne das noch und in 5 Jahren freue ich mich, wenn wir uns widersprechen, wie dann mein Stand ist. Dennoch.
Aber es ist gut, auch gut für deine Gesundheit. Nicht nur für die Tiere.
Das glaube ich auch. Und für unser Klima ist das gut. Ich glaube, und dieses Umdenken hat stattgefunden in der Bevölkerung. Und das ging auch darüber, dass du dem Mainstream die Chance gegeben hast, Fleischersatzprodukte bei Aldi, Lidl und so weiter zu kaufen. Ich glaube, dieses grundsätzliche Gefühl, dass jeden Tag Fleisch auf den Tisch muss, das ist vorbei bei den meisten Menschen. Und das ist schon mal ein Schritt, ja.
Ich fände es schön, wenn wir in 5 Jahren so eine Schlagzeile haben, Sammy setzt ein Statement, die Broilers heißen jetzt nicht mehr die Broilers, um diese Komplettierung zu machen zur veganen Ernährung.
Veggie-Broiler.
Das wäre so eine Schlagzeile, die ich einfach lesen wollen würde.
Oder Sammy, erster legaler Kannibale in Deutschland. Menschenernährung.
Sammy, das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Gleichfalls.
Nochmal als kleinen Reminder, falls es noch nicht aufgeschnappt wurde, das neue Album Puro Amor mit den 2 Gockeln, sage ich mal, drauf am 23.04. Erhältlich. Und man kann natürlich auch mal gucken, was du so machst, wenn du ein bisschen von dir erzählst auf den Dachboden-Episoden. Das kriegt ihr auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal von die Broilers auch mit. Und da seht ihr auch immer sehr viel Behind-the-Scenes-Stuff, Musikvideos und alles, was man so über die Band erfahren kann. Wo kann man dir denn noch folgen? Wo bist du denn noch so aktiv? Bist du auf Instagram, Twitter? Bist du da irgendwo jemand, der da was raushaut? Oder ist es primär auf YouTube?
Also im Moment tauche ich auf diesen Broilers-Kanälen auf, bei Instagram und Facebook. Und dann gibt es auch noch ein Facebook-Profil mit meinem Namen. Ob ich jetzt ein geiler Influencer werde, steht zu bezweifeln. Ich glaube, wenn man auf den Kanälen am Start ist, kriegt man mit, was bei uns passiert.
Super, dann macht das auf jeden Fall, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr das noch nicht tut. Und wir sagen Dankeschön, danke an Anja, danke an Marc und danke natürlich an Sammy. Und ja, viel Erfolg mit dem neuen Album. Und du hast ja gesagt, in spätestens 5 Jahren müssen wir diese Interviewfrage dann wieder stellen und sagen, wie sieht's denn aus? Statt die Gretchenfrage, die Hähnchenfrage. Wie sieht's aus mit dem Veganismus?
Da würde ich mich freuen. Und merkt ihr bitte, nichts tun ist nicht schlimm.
Das nehmen, glaube ich, alle mit. Das nehmen wir uns mit, schreiben wir uns auf als ja. To-do. Nothing. Für diese Woche Dankeschön. Das war's bei Soundgäste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Der Soundgäste-Podcast ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.